Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Nils Brunkhorst. Nils Brunkhorst ist Serien- und Filmschauspieler. Ihr kennt ihn beispielsweise von dem Mega-Erfolg Lambok, aber auch beispielsweise aus Tatort, Alarm für Cobra 11 oder aus diversen anderen TV-Formaten. Wir sprechen über seine Karriere und über gewisse Situationen am Set. Er ist Musiker. Wir sprechen über eine Wahnsinnsbegegnung mit R. Kelly und über sein aktuelles, cooles Bandprojekt Saint Chaos. Seid gespannt auf Nils Brunkhorst. Willkommen im Starflüsterer-Podcast, Nils Brunkhorst. Hallo, lieber Nils.
Hallo, Sören.
Du bist Filmschauspieler, Serienschauspieler, Musiker, Theaterschauspieler. Und ich habe gelesen in deiner Biografie, du kommst aus der Stadt Grünstadt. Wo um alles in der Welt befindet sich Grünstadt?
Ich komme nicht aus Grünstadt, ich bin in Grünstadt geboren und Grünstadt befindet sich in der wunderschönen Nordpfalz. Das ist, um es mal geografisch einzuordnen, genau zwischen Mainz und Kaiserslautern.
Ja.
Und genau in der Mitte bin ich aufgewachsen, in dem schönen Ort Kirchheim-Bohlanden.
Oh, das kenne ich allerdings. Das habe ich schon mal gehört von irgendwelchen Auftritten, wo Leute da hinfahren und Shows zu spielen.
Ja, da gibt's einen sehr, sehr regen Musikmanager, der auch der Manager von Glasperlenspiel und Michael Schulte ist.
Ja.
Und der organisiert da echt für diese Gegend relativ große Festivals auch und so im Sommer meistens.
Klasse.
Ja.
Wir sind hier ja im Starflüsterer-Podcast und hören uns so an, was die Stars so zu sagen haben und wie es auch mit der jeweiligen Karriere gestartet ist. Wie kamst du von Grünstadt nach Berlin oder auf die großen Bühnen, auf die Fernsehbildschirme? Wie ging das los bei dir? Erzähl mal.
Oh, das war alles relativ holprig und das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte, aber ich versuche es. Ich mache die kurze Version. Ich wollte eigentlich nach dem Abi Hotelfachmann werden.
Ja.
Wollte dann Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren. Hab dann im Zug auf dem Weg nach Köln, weil ich da eine Freundin hatte, eine Schauspielagentin kennengelernt.
Und im Zug?
Im Zug. Genau. Und ich habe aber Musik schon immer gemacht. Ich habe sehr früh mit Hip-Hop angefangen.
Ja.
Hatte irgendwie mit 14 meine erste Hip-Hop-Band.
Ja, da erzählst du uns ja gleich noch was, weil du hast ja einen Weltstar getroffen, was mir gerade, bevor wir uns...
Nee, und dann bin ich von der Musik irgendwie ans Schauspiel gekommen, hab zur Schulzeiten auch Theater gespielt.
Ja.
Hab dann diese Schauspielagentin getroffen und zwar war das zu der Sonnenfinsternis. Damals gab's, ich glaube das war 99, gab's so eine ganz krasse Sonnenfinsternis und da sind alle nach Süden gefahren, um sich die anzugucken und ich bin nach Norden gefahren, nach Köln. Hab dort diese Schauspielagentin getroffen in diesem Zug, da war kein Mensch in diesem Zug, nur diese Agentin.
Ein Geisterzug.
Ein Geisterzug, genau. Und da saßen wir zusammen, da hat sie irgendwie so Fotos sortiert und da habe ich sie gefragt, was die macht und sie so, ja, sie ist Schauspielerin, hat gerade eine Agentur für Schauspieler gegründet.
Krass.
Und dann haben wir uns kennengelernt und dann 2 Wochen später hatte ich den allerersten Dreh.
Über sie?
Über sie. Für die Filmakademie Ludwigsburg.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja, das ist immer noch meine Agentin.
Ach,
also
komm.
Wir arbeiten jetzt gerade so mehr lose zusammen.
Ja.
Also wir sind jetzt nicht mehr vertraglich gebunden.
Ja.
Aber wir arbeiten noch zusammen. Und das ist über 20 Jahre her.
Wahnsinn. Und die hat dann da analoge Bilder sortiert im Bordrestaurant oder am Tisch oder so.
Genau, und ich war da natürlich neugierig. Und gedacht, was machen sie da?
Und sie so, war ja auch keiner da zum Reden sonst, oder?
Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, weil ich hatte immer Bock auf Schauspiel, hab das auch in der Schule sehr gemocht, hab auch in Kaiserslautern am Staatstheater, hab ich dann so ein bisschen Komparserie gemacht auf der Bühne und fand das toll, diese Atmosphäre.
Ja.
Und bin dann, wie gesagt, so hat sie mich aufgenommen in die Agentur und ich bin dann plötzlich, das war sehr lustig, mein erster Dreh war für Ludwigsburg, ein Abschlussfilm. Also Ludwigsburg ist eine eigentlich so die beste Schule für Regie und für Kamera und so weiter. Und dann hatte ich oft bei diesem Dreh, also ich hatte vorher noch nie gedreht, eine Sexszene auf dem Klo mit einer sehr erfahrenen Schauspielerin.
Nein.
Und wurde direkt danach erstochen.
Oh.
Genau, das war mein allererster
Drehbuch.
Genau. Das heißt, und dann, das weiß ich noch wie heute, ich war so ein bisschen schüchtern. Und es war halt sollte eine wilde Sexszene auf dem Klo sein. Und da hat diese Schauspielkollegin meine Hand genommen und sich ihr auf die Brust gelegt, und damit ich ein bisschen auftaue. Und ich war wirklich so, ich bin feuerrot geworden, und das hat dann gut geklappt, der Dreh und so. Und es war aber so, als erster Dreh war das schon so mal, hier, ich schmeiß dich mal ins kalte Wasser hier.
Wahnsinn, ja,
manchmal. Poppen und sterben.
Ja, aber manchmal ist das ja ganz gut, wenn man irgendwie Dinge machen muss, die man noch nie gemacht hat, so dass man einfach da reinwächst.
Genau, einfach reinwerfen. Das war eh genau immer mein Credo, so ein bisschen, ja, reinwerfen und machen und gucken, was passiert.
Klasse, weil wenn wir uns jetzt mal so deine, wie heißt es, Filmografie anschauen, da, du hast ja echt bekannte Sachen gemacht. Alarm für Cobra 11, damit fing, glaube ich, vieles an. Du warst sogar in GZSZ.
Ja, ja.
Erzähl uns, was war das denn?
Also, das war ein ganz kurzer Auftritt. Kann ich mich erinnern.
Okay.
Das war ein ganz kurzer Auftritt. Da habe ich den französischen Nachhilfelehrer von Jeanette Biedermann gespielt.
Oh, Jeanette Biedermann. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, die war da ja auch mal ganz, ganz groß.
Genau.
Ja, und SK Kölsch, Tatort, Ein Fall für zwei, die ganzen großen Krimis und Krimiserien, Soko Leipzig. Hast du irgendeine Art von Erfolgsgeheimnis, wie du an diese Folgen kommst, oder was muss man mitbringen, wenn man so große Formate spielen möchte wie du?
Das war, am Anfang war es viel Glück. Also ich hatte irgendwie Glück, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Ich habe in Köln gelebt, hatte eine sehr bekannte Castingagentur direkt vor der Haustür. Also das heißt, ich habe mein Innenhof ging direkt zu dieser Agentur. Das heißt, wenn da irgendjemand gecastet wurde und es ging irgendwie laut her, habe ich es immer schreien hören aus diesem Casting.
Ah, okay.
Der damalige Caster wurde auch ein sehr guter Freund von mir, und der hat mich immer so ein bisschen an die Hand genommen und hat mich so ein bisschen da reingeführt in große Sachen.
Ja.
Also ich war zum Beispiel, eine Szene war, das werde ich auch nie vergessen. Er rief mich abends an, es war, glaube ich, so 9 oder 10 Uhr, und er rief an und meinte so: Kannst du in der Agentur vorbeikommen? Und ich so: Ja. Und er so: Komm mal schnell vorbei. Habe ich mich angezogen, hab da geklingelt. Er macht die Tür auf, führt mich durch diese Agentur in so einen Raum. Die Tür geht auf, sitzen da Moritz Bleibtreu, Sönke Wortmann und Christian Zübert.
Nein.
Und dann ging es um eine Rolle in Lambok, also in dem Kinofilm.
Ja.
Und wieder so ins kalte Wasser geworfen werden. Ich stand dann da so, und vor Moritz Bleibtreu war einer meiner absoluten Helden. Den habe ich geliebt als Schauspieler, immer noch. Christian Zübert fand ich einen tollen Typen, geiler Drehbuchautor, super Regisseur. Und dann Sönke Wortmann, der halt echt unfassbar schöne Filme gemacht hat.
Und auch super erfolgreich alles.
Genau, ja. Und dann saßen die halt da und guckten mich an. Und ich wusste nicht, worum es ging. Also die guckten mich einfach nur an, und ich dachte so, okay. Und dann das war eigentlich meine Besetzung für Lambok. Also dadurch.
Du musstest gar nicht ins Casting, du musstest nur reingehen, damit die dich sehen, oder was?
Nee, ich musste einen Tag später mit Christian Zübert einen Tag verbringen. Und zwar in meiner Rolle. Der hieß Dopex.
Ja.
War ein Tribal-tätowierter Assi.
Okay.
Und ich musste halt einen Tag lang ein Tribal-tätowierter Assi sein. So. Der musste halt so ein bisschen prollig sein. So,
ja.
Das war dann ein Tag lang mit Christian Zübert, und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und so ging das los. Also dann kamen dann plötzlich dann Tatorten, dann kam, darauf baute das dann irgendwie auf. So. Und das war spannend, also es war sehr spannend. Das war eigentlich wirklich viel Glück, aber natürlich auch hatte ich da total Lust drauf, also da reinzugehen und das alles auszuprobieren.
Ja, das ist ja auch immer, als Schauspieler kann ich mir vorstellen, nochmal ein Tick mehr spannender als Sänger, weil du ja durch die unterschiedlichen Rollen.
Ja, absolut.
Du musst ja alles können irgendwo.
Ja,
ne?
Absolut, ja. Also man muss nicht alles können, man lernt halt auch unheimlich viel dazu. Weil, also ich musste reiten lernen, ich musste fechten lernen, ich habe Gitarre spielen angefangen durch das Schauspiel.
Ah.
Und war Sänger ich immer, aber irgendwie dann musste ich für eine Rolle Gitarre lernen. Und habe einfach Gitarre gelernt, habe tanzen gelernt, habe Salsa, Paso Doble, musste einen Profitänzer spielen und musste das dann alles richtig von der Pike auf lernen.
Da denkt ja gar keiner dran, wenn er so sagt, oh, da kommt ein Schauspieler, dass du dann, ja, das ist ja dann auch irgendwie lebenslange Weiterbildung.
Total,
irgendwo,
ja.
Oder?
Absolut. Also ja. Es gibt viele Sachen, die bleiben einfach dann.
Ja.
Also das Interesse für Tanzen, für Musik habe ich ja eh immer gehabt.
Ja.
Aber also man lernt unheimlich viele schöne Sachen dazu. Und super. Das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt.
Super spannend, super, super spannend. Erzähl uns doch mal, was denkst du, du sagst, du warst Musiker, bevor du Schauspieler wurdest. Was ist denn so deine Motivation, entweder auf die Bühne zu gehen oder ans Set zu gehen, wenn du drehst? Was ist die Motivation hinter dem Schauspielberuf?
Die Motivation ist, dass ich unheimlich gerne in andere Rollen schlüpfe. Also beziehungsweise, das ist immer so, ist es immer relativ schwierig, weil man schlüpft ja nicht wirklich in andere Rollen. Man versucht, Facetten, die man selbst hat, zu finden und die passend für eine Rolle zu machen. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend, einfach auszuprobieren, wie weit würde der Charakter gehen, weil für mich als Charakter, also für mich persönlich als Nils wäre vielleicht hier Stopp, aber mein Charakter würde vielleicht das und das und das noch viel weiter gehen, der würde Sachen viel krasser machen oder viel oder anders sehen und das ist super spannend.
Das heißt, du hast in jeder Rolle, die du spielst, auch einen gewissen Prozentanteil Nils mit drin.
Ganz, ganz viel. Also
und wie viel gibt's da, ist das, wenn man das so sagen kann, ist das immer gleich oder ist es in der einen Rolle, die dir mehr liegt, mehr und in der anderen weniger? Oder?
Das variiert. Also das ist, ich habe letztes Jahr habe ich eine Sache gedreht, das war ein sehr überspitzter Charakter, der sehr mit italienischer Akzent, musste ich spreche so die ganze Zeit.
Ja, du gehst ja auch als Italiener durch.
Genau, das war letztes Jahr war mein italienisches Jahr, weil ich nur Italiener gespielt habe.
Ach echt?
Genau, das war sehr lustig. Aber genau, da musste ich, also in dieser Rolle, die war sehr überspitzt und war ein Kinderfilm. Da muss man schon so ein bisschen auf die Kacke hauen und so alles ein bisschen übertreiben. Und da habe ich gemerkt, das fällt mir ein bisschen schwerer, weil ich persönlich nicht so extrem outgoing und übertrieben bin.
Ja.
Ich bin schon auch relativ zurückhaltend und wenn ich Leute nicht kenne, so ein bisschen schüchtern sogar.
Ja.
Und das musste ich schon so, habe ich aus mir geschöpft, aber da musste ich schon graben. Da musste ich schon ein bisschen mehr graben und ein bisschen mehr vom Leder ziehen.
Klasse, super. Hast du... Weil die Frage, die interessiert unsere Leute da draußen, unsere Hörer ja immer ganz besonders, weil der Normalsterbliche in Anführungszeichen ist ja nicht an einem Dreh dabei, an einem Set. Gab es Situationen, wo du sagst, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, was heute passiert ist?
Oh, das gab es öfter. Also es gab es mit sehr lustigen Situationen, aber teilweise auch sehr, sehr tragischen Situationen.
Ja.
Weil du gerade vorhin Alarm für Cobra 11 gesagt hast, das war schon heftig, der Dreh, weil sich ein Stuntman, also wir haben Skater gespielt, also Rollerblader,
ja, ja,
die sich mit ihren Rollerblades an LKWs auf der Autobahn dranhängen.
Oh.
Und dann da irgendwie reinklettern und da Waffen finden.
Ja.
Genau, und dann wurde ein Stuntman, der hat dann irgendwie, also wie gesagt, einer meiner ersten Drehs war das, der hat mich gedoubelt und hing dann hinten an diesem LKW dran. Der LKW ist auch wirklich über die Autobahn gefahren.
Also dann auch so ein junger Typ wie du wahrscheinlich.
Der war genau, also die kriegen ja meistens eine Perücke aufgesetzt, dass die halt so aussehen wie man selbst. So. Und dann, auch der war nicht alt. Also der war auch so, ich war damals Anfang 20, der war auch so Mitte, Ende 20, würde ich sagen. Und der rutschte so ein bisschen ab und striff so mit der Hand über den Asphalt.
Oh.
Und das war bei der Geschwindigkeit natürlich ziemlich verheerend. Also ich habe die Hand gesehen und die Finger, das war...
Nicht lustig.
Das war nicht so lustig. Andere Situationen gibt es natürlich unheimlich viele, man lernt unfassbar viele nette Leute kennen.
Glaube ich,
und, aber ein sehr schlimmes Erlebnis, also ein lustig schlimmes Erlebnis, was ich hatte, da habe ich einen Fall für zwei gedreht und habe den Gegenspieler von Matula gespielt. Also Matula, Klaus Theo Gärtner. Ich hatte eine Szene mit dem Paul Frielinghaus, der hat den Anwalt gespielt, also der Partner damals von Matula. Wir hatten irgendwie, er hat vorher zu mir irgendwas gesagt und hat mir einen Witz erzählt. Und wir hatten eine todernste Szene, also zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber und schauen sich in die Augen, fixieren sich und es muss todernst und sehr böse wirken, diese Szene. Mhm. Und Ich hatte das Problem, also wir standen uns gegenüber und ich musste mich eindrehen und guckte ihn dann erst an. Es hieß also quasi, und bitte, ich habe meinen Kopf gedreht und habe ihm dann in die Augen geguckt. Er hatte mir aber vorher diesen Witz erzählt. Das heißt, es hieß, und bitte, ich drehe mich rum, wir gucken uns an, fangen an zu lachen. Das passiert, also das passiert oft, dass man Lachkrämpfe kriegt, aber dieser Lachkrampf hat sich über eine Stunde gezogen.
Das fand der Regisseur nicht so lustig.
Genau, und das Problem war, dass der ZDF-Redakteur an dem Tag da war, der vorher schon die Muster gesehen hatte und uns gesagt hatte so, das wird so eine gute Folge, ihr habt das so gut gespielt. Und dann passierte halt diese Szene ausgerechnet, als dieser Redakteur da war.
Aber an den Witz kannst du dich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, ich habe was zu ihm auf Pfälzisch gesagt.
Ach so, ja.
Und daraufhin war das irgendwie, ich kann es sogar noch sagen, ich habe gesagt so, ich kenne dich irgendwo her, aber ich komme nicht mehr auf dich drauf. Das habe ich zu ihm gesagt. Und das war der Moment.
Herrlich. Ja, ja, das passiert ja, oder?
Ja, ja, absolut. Absolut. Und eine Situation kann ich mich auch noch erinnern. Tom Gerhardt hat einen Film gedreht für RTL, Der Blender hieß der. Und da habe ich auch eine sehr lustige Rolle gespielt und da musste ich... Ich habe Höhenangst.
Okay.
Da hieß es irgendwie nur so, okay, du kriegst eine Tür an den Kopf und dann taumelst du so ein bisschen durch diesen Raum. Dann stehst du am Balkon und fällst rückwärts über diesen Balkon.
Wow.
Und ich meine so, okay, hab das Drehbuch gelesen, hab gedacht, so, bin ich mal gespannt, wie die das drehen wollen.
Ja.
Und dann wurde ich extra zum Stunt-Training gefahren für diesen Drehtag. Musste fallen lernen. Da bin ich mich schon gewundert, so, warum muss ich denn fallen lernen? Können die das nicht irgendwie... anders deichseln? Und dann haben die mich zum Drehort gefahren und habe ich gesehen, es ist ein Kölner Altbau gewesen, zweiter Stock.
Ja.
Und ich musste wirklich von diesem Balkon fallen.
Nein.
Allerdings nicht richtig, also die hatten dann vor dem Balkon so einen Meter auf einen Meter so eine Matte gespannt.
Ja.
Und da bin ich drauf gefallen, aber ich musste trotzdem rückwärts auf diese Matte fallen. Und das war ein Moment, wo ich dachte,
schwierig.
So, das war wirklich schwierig. Ja. Aber die Szene ist, ich habe dann wirklich losgelassen für den Moment. Und dann, also es sieht wirklich sehr lustig aus, wie ich da runterfalle. Aber es, kostete einiges an Überwindung. Das war.
Ja, das glaube ich. Weil das ist ja, weil als Schauspieler musst du ja Emotionen können.
Genau.
Auf Knopfdruck.
Genau, du musst die können, musst dann deine Emotionen, in dem Moment musste ich meine Emotionen einfach komplett unterdrücken.
Ausblenden.
Genau. Und das funktioniert komischerweise. Es war natürlich dann, also ich habe sie ausgeblendet und dann war sie direkt wieder da. War ich halt einfach in 15 Meter Höhe auf dem Metermatte lag.
Ja, ja.
Und es war aber spannend. Also du lernst dadurch halt auch viel über dich. Also du siehst halt, okay, du kannst das im entscheidenden Moment wegdrücken.
Punktuell funktioniert es auch, aber bitte nicht jeden Tag.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, das ist super spannend, weil wir haben ja nun viele Leute da draußen, die lassen Emotionen gar nicht zu, weil sie auch gar nicht, ja, in Anführungszeichen Emotionen können, weil sie das nie gelernt haben. Das ist natürlich, hilft dir das als Schauspieler auch, Emotionen zu leben in deinem Privatleben? Also, oder besser damit umzugehen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch, sehr, sehr sensibel, aber auch sehr, kann auch sehr temperamentvoll und aufbrausend sein. Ich würde sagen nicht. Also ich würde nicht sagen, dass mir das im privaten Leben hilft. Also ich glaube eher umgekehrt. Also mir hilft das, die Sensibilität und das Temperament hilft mir für die Schauspielerei.
Mhm.
Weil ich das einfach dort ausleben kann und die Emotionen nicht erfinden muss.
Ja.
Das heißt, die Emotionen kommen aus mir, aber fürs Umgekehrt, es ist kein Ventil.
Ja. Würdest du sagen, man sollte, wenn man jetzt so wie du Erfolg haben möchte als Schauspieler, möglichst viel erlebt haben? Also, dass man sich in verschiedene Szenen oder auch Situationen besser hineinversetzen kann? Oder sagst du, das ist typabhängig und das ist egal?
Ich, zum einen ist es wahrscheinlich auch typabhängig, aber ich glaube, das ist hilfreich, viele Sachen durchlebt zu haben, eine gewisse Erfahrung zu haben, um einfach wirklich was glaubhaft sein zu können. Also, das ist ja, Schauspielerei ist ja nicht darstellen, sondern Schauspielerei ist für mich sein. Also ich bin dann jemand. Es ist nicht so, dass ich, deswegen schöpfe ich halt auch viel aus mir, weil ich das dann einfach bin. Also es ist nicht so, dass ich das, ich spiele das jetzt, weil wenn man spielt, merkt man das selbst.
Ja.
Also ich merke, wenn ich auch beim Lesen, wenn man irgendwie Vorbereitung hat, merke ich, wenn ich irgendwas nicht fühle. Ja. Ich muss das fühlen. Das ist bei der Musik aber genau das Gleiche. Wenn ich einen Gesang, den ich abgeliefert habe, nicht gefühlt habe, finde ich den nicht gut. Also hab da keinen Kontakt.
Ach, das ist super, dass du das sagst, weil es gibt da draußen, weil nämlich, ich kenne es eben auch aus der Musik, dass da draußen Sänger rumlaufen, die Songs singen, die A, gar nicht zu denen passen, und B, die das, was sie singen, noch nie in ihrem ganzen Leben erlebt haben und so weit weg davon sind, das jemals erleben zu werden.
Ja. Also ich will ein gutes Beispiel, My Way, Frank Sinatra. Mhm. Wenn ihr diesen Song singt, hörst du in jedem Buchstaben, in jedem Wort, hörst du, das hat der Typ einfach, das meint der so, das hat der mit Mark, da hat er wirklich einfach erlebt. Und das merkst du. Und das finde ich, oder auch Johnny Cash, wenn er Hurt singt. Ja. Ich meine, ist zwar gecovert, aber wenn er das erzählt oder singt, das geht mir einfach so durch Mark und Bein. Also, weil das einfach so ehrlich und so direkt und ja, einfach so, so wahrhaftig ist.
Cool. Ja. Ja, das ist ja, es ist immer sehr spannend dann auch, weil ich glaube ja, dass das Publikum das auch merkt. Also
absolut, ja.
Gut, wenn jetzt vielleicht ein Charakter irgendwo im Film oder in der Serie ist, fällt es vielleicht nicht so auf, aber wenn du jetzt als Solo-Interpret auf der Bühne bist und irgendwo eine Maske trägst und etwas verkörperst oder etwas darstellst, was du gar nicht bist, ist es, glaube ich, schwierig, dass es glaubwürdig wird und ankommt bei den Leuten da draußen.
Ja, ja, absolut. Also es hat auch viel mit Körper zu tun. Also weil wenn du als Schauspieler, wenn du Sachen spielst, weißt du ja, was du für eine Reaktion spielen musst.
Ja.
Wenn du aber im echten Leben, also ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, das fällt mir gerade nicht ein, aber wenn du im echten Leben mit deinem, reagierst du, wenn du erschreckt wirst beispielsweise, reagierst du mit deinem Körper anders. Das heißt, wenn du als Schauspieler spielst, also wirklich nur was vorspielst und nicht in Verbindung mit deinem Körper stehst, wirkst du hölzern.
Ah.
Wirkst du nicht wahrhaftig. So, wenn du aber, da gibt's auch so eine Technik, die hat irgend so ein Schauspieltrainer erfunden, wie du deinen Körper quasi mit dir, mit deinem Spiel in Einklang bringen kannst. Dass du halt wirklich auch mit deinem Körper glaubhaft spielst.
Super spannend.
Ja, das ist super spannend. Und das ist, Leonardo DiCaprio macht das zum Beispiel auch.
Ja.
Der ist halt immer sehr körperlich und physisch. Aber das liegt daran, dass der sein Körper halt einfach wirklich reagiert, als würde er diese Sachen, die er da erlebt, zum ersten Mal erleben. Und das ist super spannend, weil bei ganz vielen Schauspielern merkst du, die sind mit ihrem Körper nicht zusammen beim Spiel.
Ja, das ist ja, naja, es heißt ja auch, man erlebt das mit Haut und Haar.
Genau.
Das kommt ja daher, weil du das dann nicht nur irgendwie den Text liest und das dann vergegenwärtigst, sondern das auch tatsächlich fühlst mit jeder Zelle von deinem Körper. Das ist super spannend.
Und du bist halt auch eins mit deinem Körper. So, das vergisst man halt, weil in dem Moment weiß man ja, was passiert. Du hast das Drehbuch gelesen. Und du weißt genau, okay, da drehe ich mich rum, da erschrecke ich mich, da passiert das und das. Das heißt, du bist mit deinem Körper irgendwie, dein Körper reagiert nicht natürlich. Und da gibt's diese Technik, die halt dafür da ist, um den Körper mit deinem Spiel wirklich so zu vernetzen und so zu vereinen, dass du das halt wirklich ganz wahrhaftig und echt spielen, also sein kannst.
Super. Das können wir ja mal als Tipp an unsere Zuhörer mitgeben. Immer wenn sie irgendwie eine Emotion haben, die aufkommt, vielleicht da mal reinfühlen.
Ah, genau. Source-Tuning heißt
das. Source-Tuning, okay.
Genau.
Ich packe das in die Shownotes, dann kann das jeder nochmal nachlesen. Vielen Dank für diese Info, weil das ist ja total spannend, einfach mal zu gucken, wie machen die Schauspieler das. Und vielleicht kann man ja was lernen, auch für Verhandlungen oder fürs tägliche Leben oder wie auch immer.
Absolut.
Ja, super. Wir haben jetzt schon mehrfach den Bereich Musik angeschnitten. Das wäre jetzt mein nächstes Thema. Super spannend. Du warst ja in unterschiedlichen Formationen unterwegs. Was du jetzt gerade aktuell machst, das machen wir gleich. Aber du hast ja sagenhafte Leute auch erlebt und warst schon in den 90er, 2000er Jahren auch bei großen Musiklabels unter Vertrag. Und eine Geschichte hast du mir erzählt, wo du mit R. Kelly, mit dem Weltstar damals, würde man sagen, heute vielleicht nicht mehr so unbedingt, eine sehr skurrile Geschichte erlebt hast. Was war da denn los?
Nee, ich hatte, es gab eine Plattenfirma, die hieß Jive Records. Und Jive hatten diese ganzen Boygroups, Britney Spears hatten die unter Vertrag, NSYNC, Backstreet Boys.
In Köln und saßen die da.
In Köln, ne? Genau. Ja. Und unter anderem auch R. Kelly. Und ich und Curse und ich waren die einzigen deutschen Künstler, die gesigned hatten.
Ah.
Und dann habe ich irgendwie so zwei Singles aufgenommen. Und dann wurde ich natürlich auch von Köln aus immer in die Welt geschickt, um Promo zu machen für die Singles.
Fernsehauftritte,
genau, Shows, Fernseh-, Radioshows, ja, ja. Bravo. Und da trug es sich zu, dass R. Kelly, der Flugangst hat, mit dem Schiff von Amerika angefahren
Wahnsinn.
Kam. Ja, das, ich glaube, der war 4 Wochen unterwegs oder so. und dann hatte Jive, hatte einen ICE gebucht. Also wirklich nur für R. Kelly.
Einen ganzen Zug?
Einen ganzen Zug. Wow. Und R. Kelly und seine Entourage, was ungefähr so 20, gefühlt 30 Leute waren.
Ja.
Und da hieß es irgendwie so, okay, da wird der Nils jetzt irgendwie mit reingesetzt, damit er auch zur Bravo nach München fahren kann.
Und du durftest dann mitfahren, weil ich du beim gleichen mitfahren. Label unter Vertrag genau. standst.
Saß aber natürlich, also es war wirklich ein, also der war nicht so lang wie ein offizieller
ja,
so ein
ICE. Kurzer ICE. Ja.
Aber das war auf jeden Fall, da, ich glaube, das waren schon locker drei Waggons. Und
Wahnsinn.
Und R. Kelly saß hinten und ich saß vorne.
Ja.
Und dann fuhren wir irgendwann so, und dann fuhren wir irgendwie so, man fuhr, glaube ich, 4, 5 Stunden, 6 Stunden ja, von stimmt. Köln aus.
Ja.
Fuhren dann so, und so nach 2 Stunden kam dann halt einer seiner Bodyguards und meinte nur so, kam nur so an, verzog keine Miene, guckte mich an, und ich war halt echt Anfang 20, so ein
ja.
schüchterner Typ, und der nur so, I want to see you. Und ich dann so, okay.
Gut. Wirklich?
Ja, ja. Und dann hat er mich quasi durch diesen Zug so mit gelotst, hat mich dann vor R. Kelly gesetzt, und dann habe ich die restliche Zeit mit R. Kelly in diesem Zug verbracht.
Musstest du ihn so gesehen unterhalten?
Nee, wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten.
Ja.
Also er meinte auch so, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, er meinte so, er hat meine Single gehört und findet die auch gut.
Ah, okay.
So, und dann haben wir darüber irgendwie über Musik gesprochen.
Ja, und so weiter. Super. Das bleibt dir sicherlich bis dein Lebensende irgendwo in Erinnerung.
Das ist eine sehr, sehr, sehr lustige Situation. Geschichte. Ja, die war oder? Sehr skurril. Also es war dieser Zug, und ich war, weißt du, der Junge aus der Pfalz, aus Kibo, genannt Kirchheim-Bohlen, sitzt da mit R. Kelly in einem ICE
dem auf dem Weg nach München Nummer 1.
zur Bravo. Also es war Bravo. Ganz skurril. Das war wirklich, ich habe nur gedacht, so solche Sachen sind öfter mal passiert. Also es gibt sehr skurrile Geschichten.
Ja, große Klasse. Das ist ja, ja, das kommt vielleicht dann mal in deine Biografie.
Ja, das könnte passieren.
Ja, sehr, sehr cool. Du bist gerade auch wieder im Musikstudio und arbeitest an ein paar Sachen, habe ich gehört.
Genau.
Worum geht es da? Was machst du gerade?
Ich habe mit einem Freund zusammen ein Bandprojekt, St. Chaos heißt das. Und wir veröffentlichen regelmäßig seit 2 Jahren Singles. Hauptsächlich digital und online. Und genau, da sitzen wir gerade dran und schreiben neue Songs und recorden und machen.
Und Saint und Chaos klingt, als wäre das Ganze Englisch.
Es ist Englisch, genau, ja. Englischsprachiges.
Ja.
Englischsprachige Rock-Pop-Musik, aber
sehr cool.
Mit sehr modernem Einfluss.
Sehr cool, weil das ist, gebe ich auch an alle deutschen Musiker mal nach draußen, schreibt doch mal wieder englische Texte und recordet was auf Englisch, weil das war ja in den letzten Jahren gar nicht mehr denkbar, dass irgendeiner großartig was macht auf Englisch. Ich finde das super, weil du ja einfach, ist ja auch erwiesen, in der englischen Sprache viel mehr Vokabeln hast und dadurch dich ganz anders ausdrücken kannst, als wenn du jetzt die 100. deutschsprachige Pop-Rock-Nummer machst irgendwo.
Genau. Und mich langweilt es auch. Also, es war irgendwie teilweise so, wir sind natürlich auch mal zu Labels gegangen, aber auch mit meinen Projekten damals, dann hieß es immer so: Ja, gefällt uns, aber sing doch mal auf Deutsch.
Ja, ja,
ja. Und ich dachte so: Ja, aber das ist es nicht. Also, das ist ja was ganz anderes.
Absolut. Und so im Spotify-Zeitalter hast du ja auch auf Knopfdruck die Möglichkeit, wenn du was Neues rausbringst, sofort in allen Ländern stattzufinden, wenn du gut bist.
Genau.
Und ihr habt ja gerade eine Nummer laufen, die auch gerade in Amerika ganz gut läuft. Mit einem.
Ja, ja. Ne? Wir haben mit Sam Tiness aus Nashville ein Feature gemacht, mit unserer Single Walk.
Ja.
Und die läuft extrem gut, also vor allem in Amerika. Also es ist, die ist weltweit ganz, geht die ganz gut ab, aber in Amerika besonders. Also natürlich auch wegen Sam.
Klar.
Aber es ist einfach, ich glaube, was uns als Künstlern heute sehr, sehr erleichtert wird, ist, dass man einfach international stattfinden kann.
Absolut.
Und das ist, das ist super. Also das ist, merkt man irgendwie, wir kriegen E-Mails aus Japan, aus Südamerika.
Spannend.
Also
wirklich,
das ist super spannend. Also das ist auch echt, das ist ein richtiger Segen. Also dass man da so als Band auch ohne großes Plattenlabel einfach relativ viel erreichen kann, wenn man sich dahinter klemmt.
Ja, absolut. Das ist doch total cool, weil da werden wir ja dann sicherlich im kommenden Jahr noch sehr viel von euch hören. Oder
genau.
Vielleicht auch in diesem Jahr sogar noch.
Ja, ja, da kommt jetzt noch einiges. Wir haben jetzt die nächsten Singles schon
im Kasten.
Am Start. Genau. Noch nicht alle im Kasten, aber zumindest geschrieben.
Und die schreibt ihr selber oder gibt es da auch andere Leute, die...
Wir schreiben die zum größten Teil selbst, aber haben natürlich auch Co-Writer, mit denen wir zusammenschreiben.
Ja, auch das werde ich verlinken, dann kann jeder da gleich mal draufklicken.
Sehr
und
gut.
Eure neuen Songs konsumieren und streamen bis zum Umfallen.
Bis zum Umfallen.
Genau.
Und darüber hinaus.
Das ist ja immer besonders cool. So, wir nähern uns so langsam dem Ende von unserem Talk. Wann war Nils denn das allerletzte Mal unvernünftig?
Ui. Jeden Tag.
Wirklich?
Ja, nee, ich bin immer unvernünftig. Also ich bin ein relativ unvernünftiger Mensch. Das ist tendenziell auf jeden Fall unvernünftig.
Wie äußert sich das?
Ach, ich nehme mir oft Sachen vor. Ich war auch wirklich dieser typische Fall von Silvester, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich mache jetzt das und das und das. Es funktioniert bei mir nicht. Also ich werde, bescheiße mich dann ganz gerne selbst. Das heißt, ich bin doch manchmal ein sehr vernünftiger Mensch.
Das ist so spannend, das zu hören, weil es trennt sich so alle Interviewpartner, alle bisherigen von mir, entweder sind sie komplett unvernünftig, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oder sie sind es gar nicht oder haben nur eine punktuelle Szene von vor 10 oder 20 Jahren, die ihnen einfällt. Also finde ich sehr, sehr spannend.
Also ich habe jetzt auch ich könnte dir jetzt, glaube ich, auch kein explizites Beispiel nennen, aber es passiert immer wieder. Also es passiert immer wieder.
Cool.
Dass ich unvernünftig bin.
Nils, hast du für unsere Hörer irgendeine Art von Buchtipp, Filmtipp, Musiktipp? Das kann jetzt was Unterhaltsames sein, das kann auch ein Sachthema sein, ein Sachbuch oder was Lehrreiches, wo du sagst, hey, das hat mir entweder unheimlich weitergeholfen oder es hat mich super unterhalten und das möchte ich den Leuten mitgeben da draußen.
Also Filme könnte ich dir endlos aufzählen.
Welcher besonders?
Ach, es gibt, ich habe seitdem ich ein Kind bin, seitdem ich ein Junge bin, habe ich zwei Lieblingsfilme. Der eine ist Stand By Me mit River Phoenix, Will Wheaton, genau, der jetzt bei den Nerds mitgespielt hat. Genau, und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Film. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte sich ihn anschauen. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, die aber sehr untypisch ist. Also das ist jetzt kein reißerischer Horrorfilm, sondern ist eine Geschichte über Freundschaft und Freundschaft und Verlust.
Ja, okay.
Und den Tod.
Oh ja, das ist ein spannendes Thema.
Ja. Ja. Genau, und dann gibt es noch einen anderen Film, den habe ich auch wirklich so, den bin ich auch nie wieder losgeworden als Lieblingsfilm, ist Die Goonies.
Ah,
kennst du den?
Das ist doch gerade wieder aktuell, glaube ich, oder?
Ja, Die Goonies ist der läuft auf jeden Fall auf Netflix, das habe ich gesehen.
Genau.
Da habe ich ihn mir auch natürlich wieder angeguckt.
Ja.
Und den fand ich einfach, also den fand ich als Kind schon toll und jetzt habe ich ihn, ich glaube, das 20. Mal gesehen, als ich mit einer Erkältung im Bett lag, habe ich gedacht, so, jetzt gucke ich mir die Goonies an und fand den nach wie vor unfassbar schön, den Film.
Sehr cool.
Das sind jetzt zwei Kinderfilme eigentlich, beziehungsweise Stand By Me auch schon ein bisschen härter ist.
Ja.
Als Buch, das letzte, was ich gelesen habe, war Donna Tartt. Jetzt habe ich den Titel vergessen.
Donner Tartt.
Das kann ich jetzt nicht googeln, ne?
Nee, aber das kann ich ja googeln. Und dann
ich komme drauf. Donner Tartt, das ist ein unfassbar gutes Buch. aber des Weiteren kann ich noch empfehlen, Willie Russell, Der Fliegenfänger.
Ja.
Oder Populärmusik aus Vitula. Das ist auch ein tolles Buch von Mikael Niemi.
Klingt finnisch.
Ja, das ist finnisch, schwedisch, norwegisch, skandinavisch auf jeden Fall.
Ja, sehr cool.
Sehr, sehr gutes Buch. Genau.
Ja, cool. Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke
gerne.
In dein künstlerisches Schaffen so rum.
Ja.
Was steht jetzt an für nächstes Jahr? Gibt es noch kurz einen Ausblick?
Für nächstes Jahr mit der Band auf jeden Fall viel arbeiten, viel rausbringen. Vielleicht auch irgendwann wieder live spielen, hoffentlich.
Ja, durch mir die Daumen, genau.
Genau, dann drehe ich jetzt im Dezember erstmal noch so eine ZDF-Produktion, so eine deutsch-norwegische Koproduktion. Dann kommt hoffentlich der Ostwind-Film raus, in dem ich mitgespielt habe.
Ja.
Wo ich gespielt habe, diese Italiener.
Ah ja, genau, das war
genau, die Geschichte. Und der hat hoffentlich dann Premiere, wenn die Kinos wieder aufmachen. Und
ja.
Dann, genau, das sind so die nächsten Projekte.
Spannend.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wann du, wo du zu sehen bist. Ich drücke die Daumen für alles, was kommt.
Ich weiß es.
Natürlich.
Ja. Donnerstag, der Distelfink. Ich habe nicht gegoogelt.
Distelfink,
genau. Wunderschönes Buch. Wurde auch verfilmt. Der Film ist nicht ganz so gut, aber das Buch ist toll.
Ja.
Donnerstag, der Distelfink.
Sehr, sehr cool.
Gott sei Dank ist mir das sehr gefallen.
Wir hätten es herausgefunden, auch so.
Genau.
Gut, Nils, herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Und alles Gute für den Rest des Jahres und für
danke
nächstes
auch.
Jahr auch.
Dir auch.
Dankeschön.
Danke, lieber Sören.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen.
Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.